Bei Neuss spricht, der Podcast, der sich rund um die großen und kleinen Geschichten aus der schönen Stadt am Rhein dreht. Und heute kann ich euch mitteilen, sind wir der bestgeschützteste Podcast der Welt. Denn wir sind heute nicht im Hamtorkrug, beziehungsweise ich bin heute nicht im Hamtorkrug. Marc steckt voll und ganz in den Vorbereitungen für das Neusser Bürger Schützenfest. Also jedenfalls, was den Hamtorkrug anbelangt. Und ich bin einfach den Jörn und den Stefan besuchen gegangen im Bunker. Wir sitzen gerade hier im Bunker und Jörn und Stefan sind die Leitenden des Luftschutzbunker, des Verein Luftschutzbunker Rheinkreis Neuss e.V. Ja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Ja, das hast du, super.
Sehr gut. Und da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Jetzt kommen wir allerdings noch zu den 5 Fragen von Quirinus. Und die Fragen stelle ich euch und dann werdet ihr ganz schnell und hoffentlich zielsicher eine Antwort geben. Wenn ihr an Neuss denkt, woran denkt ihr?
Bunker.
Sehr gut. 3 Orte, in denen ihr in Neuss gerne seid.
Hafen, Innenstadt und Raketenstation.
Ah, sehr, sehr schön. Wenn der kleine oder große Hunger kommt, wo geht ihr gerne in Neuss hin? Oder wo geht ihr hin?
Oh, in Neuss gehe ich eigentlich seltener essen. Ich wohne ja in Dormagen-Zons. Also in Zons hätte ich direkt eine Antwort. In Neuss müsste ich mich auf eins unserer Vereinsmitglieder
beziehen. Es gehört ja zum Rheinkreis, also würde es theoretisch auch noch gelten.
Also dann würde ich jetzt persönlich sagen, Stratos in Zons ist klasse. Allerdings wären auch andere Gyros-Läden super. Es ist keiner wirklich viel besser. Wir wollen ja keine Werbung machen.
Sehr gut. Ihr seid ein Tag Bürgermeister in Neuss. Was macht ihr?
Ganzen Tag aus dem Fenster gucken.
Und das kann Neuss besser?
Als welche Stadt?
Generell.
Schützenfest feiern.
So. Ist ja auch gerade schön groß an die Neusser Schützen hier auch unter der Erde nach oben. Ja, ich habe es ja schon gesagt, ihr kümmert euch um die Instandhaltung, Restauration und um die, ihr macht auch Führungen in den Bunkern. Wie hat das begonnen? Wie seid ihr dazu gekommen, euch diesem Thema zu widmen?
Oh, wie wir dazu gekommen sind. Das ist eine längere Geschichte von uns beiden, würde ich sagen. Tatsächlich hat bei mir das Interesse von Bunkern vielleicht schon mit 2 Jahren angefangen. Da war ich nämlich das erste Mal in Dänemark. Mhm. Und am Strand gibt's ja jede Menge Bunkeranlagen. Da gibt's ja die Bauten des Atlantikwalls. Das ist quasi fast wie so eine Perlenschnur, die wirklich an der ganzen Küste lang geht. Und für Kinder ist das natürlich toll, solche Anlagen zu erkunden. Geht da auch relativ gefahrlos. Und dann hatte ich erstmal viele, viele Jahre nichts mit Bunkern zu tun. Mhm. Und bin dann über einen guten Freund darauf aufmerksam geworden, der studierte Geschichte und besucht einmal im Jahr Bunker in der Umgebung von Deutschland in Form von Führung. Und ich habe ihn da mal begleitet und fand das Thema mega interessant. Ich habe mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Auch da gibt es viele Bunker. Habe meine Recherchen dann halt erst auf meine damalige Heimat beschränkt. Bin 2015 nach Dormagen gezogen und habe festgestellt, dass es auch im Rheinkreis Neuss jede Menge Bunker gibt und dass generell die Geschichte des Rheinkreis Neuss im Zweiten Weltkrieg eine sehr interessante Geschichte ist.
Okay.
So bin ich dazu gekommen. Und irgendwann haben sich die Wege von Stefan und mir gekreuzt.
Das klingt nach einem sehr tollen Treffen. Wie war es bei dir? Wie bist du dazu gekommen, Stefan, dass du dich damit beschäftigst, den Bunker verschrieben zu hast?
Ja, ist bei mir auch schon lange her, mit Sicherheit 15 Jahre. Ich war wandern in der Eifel. Dort gibt es Überreste vom Westwall, also überall Bunker, die mitten im Wald stehen. Und eines Tages stand ich halt vor so einer Betonruine und ich war absolut fasziniert. Ich dachte mir, mein Gott, wo kommt das her? Warum ist das hier? Mhm. Welchen Zweck? Und so weiter. Bei den militärischen Bauten hat man halt den Vorteil, man kann sich ein Buch kaufen und da stehen alle Informationen drin. Also habe ich das getan, habe mich da ein bisschen eingelesen und wusste eigentlich ganz gut Bescheid. Dann ist aber der Blick geschärft gewesen und als ich dann bei mir durch meine Heimat ging, durch Grevenbroich, sah ich halt auch überall Beton. Und dann dachte ich mir, mein Gott, ist ja super, dann kaufst du dir jetzt ein Buch und dann weißt du auch alles darüber. Und da musste ich feststellen, das gibt es nicht. Es gibt kein Buch über Bunker, über den Zweiten Weltkrieg, was jetzt auf regionaler Ebene sich abspielt. Ja, und dann bin ich halt ins Archiv gegangen, habe nachgefragt, ob es da Informationen gibt. Und die haben mich mit großen Augen angeguckt und sagten, sie hätten da nichts. Also könnten keine gebündelten Informationen rausgeben. Und dann war ich doch etwas entsetzt, weil man weiß so viel über die Geschichte, über Römer, also richtig weit zurück in der Geschichte. Aber was vor 80 Jahren passiert ist, das sind doch extreme Lücken. Ja, und das hat mich doch so beschäftigt, dass ich mich weiter darum gekümmert habe, selbst mit Leuten gesprochen habe, mir Anlagen angeguckt habe, in jedem kleinen Heimatbuch irgendwelche Berichte gesucht habe, Kleinigkeiten zusammengetragen habe und dann irgendwann im Internet halt den Jörn kennengelernt habe und dann hat der Verein Fahrt aufgenommen.
Ach, ihr habt auch den Verein dann gegründet, also er bestand vorher nicht.
Tatsächlich sind wir eigentlich erstmal noch, man könnte sagen, privat losgezogen am Anfang. Und wie Stefan schon sagte, wir haben uns halt im Internet getroffen, festgestellt, dass wir nur 20 Kilometer auseinander wohnen. Und zu der Zeit war ich schon damit beschäftigt, die Bunker in Dormagen zu suchen und zu finden. Und bin dabei unter anderem auf den Luftschutzbunker am Feldtor in Zons gestoßen. Und habe Stefan dann angeboten, dass wir uns den nochmal zusammen angucken, weil ich mit Unterstützung der Stadt Dormagen auch relativ schnell dann den Eigentümer ausfindig machen konnte, eine Unterabteilung der Stadt. Und als wir den Bunker dann zusammen begangen haben, war uns relativ schnell klar, dass das eigentlich was ganz Besonderes ist. Also auch gerade Zons ist ja eine historisch sehr interessante Stadt. Aber auch da hört die Geschichtsschreibung irgendwann auf. Also da passiert nichts Neues mehr. Und inzwischen haben wir diese Lücken ganz gut schließen können. Deswegen ist auch der Luftschutzbunker am Feldtor das jüngste eingetragene Denkmal in der Stadt Zons. Das geht mit auf die Arbeit von unserem Verein zurück, weil Denkmal wird man ja nicht einfach so, das muss ja auch irgendwo begründet sein. Ja, und dort unten im Feldtor im Jahr 2018, das war glaube ich sogar Juli, ne? Oder war schon August, haben wir auf jeden Fall dann den Verein gegründet, weil uns war relativ schnell klar, dass zu zweit können wir nicht viel ausrichten. Also zum einen an Manpower und zum anderen, die Geschichte erzähle ich auch immer wieder gerne. Wenn ich jetzt bei dir sonntags klingel und sag, ey, du hast einen Bunker im Garten, darf ich mir den mal angucken? Genau, und machst die Tür wieder zu. Wenn ich aber vor der Tür stehe und sag, wir sind ein eingetragener Verein, du kennst uns vielleicht aus Film, Funk und Fernsehen oder aus der Podcast-Folge Neues spricht, dann sagst, bist du vielleicht schon eher geneigt, uns reinzulassen. Und ganz klar, als Verein, vor allen Dingen als eingetragener Verein, hat man auch ganz andere Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit der Stadt, mit anderen Vereinen. Und wie gesagt, vor 5 Jahren haben wir das mit 8 Leuten gestartet und inzwischen sind wir über 43 Mitglieder.
Boah, Wahnsinn. Wie sieht so das Vereinsleben aus? Also trefft ihr euch regelmäßig oder gibt es da weiß ich nicht, also im Verein stelle ich mir immer vor, dass man sich regelmäßig trifft, dass man zusammen was aufbereitet. Wie sieht das Vereinsleben generell so aus?
Also es gibt Mitgliederversammlungen, die regelmäßig abgehalten werden. Aber du musst wissen, viele unserer Mitglieder kommen gar nicht von hier aus der Region. Wir haben Leute aus den Niederlanden, aus Aachen, aus Köln, aus Westfalen, hier Beckum, Bielefeld. Also wir sind da schon sehr, sehr weit verstreut in der Mitgliederschaft. Deswegen schaffen wir es leider nie wirklich alle an einen Tisch zu bekommen.
Verstehe, klar. Ja.
Aber dennoch, jetzt die holländische Fraktion, die ist tatsächlich häufig bei Begehungen dabei. Also die nehmen auch die Kilometer in Kauf, um sich hier etwas anzusehen. Wir machen regelmäßig Begehungen, also dokumentieren neue Luftschutzanlagen. Also nicht neu im Sinne von neu gebaut, sondern alte Anlagen, die wir neu entdeckt haben und die Möglichkeit haben, die zu dokumentieren. Vereinsgrillen gibt es, Vorträge, wir machen Besichtigungen zusammen. Also wir haben da schon ein recht reges Vereinsleben.
Ja, cool. Ich würde allerdings gerne jetzt mal auf den Ort, wo wir uns befinden, mal gerne eingehen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir sind hier im Bunker. Deshalb heilt es wahrscheinlich, wenn ich es nicht rausgerechnet bekommen habe, wird es wahrscheinlich auch in der Aufnahme heilen. Macht so ein bisschen Atmosphäre. Was ist das hier für ein Ort? Wofür wurde der genutzt? Und wie habt ihr den entdeckt?
Dann würde ich tatsächlich gerne von hinten anfangen.
Gerne.
Und zwar erstmal, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade in der Erinnerungsstätte am Raffaelshaus. Und um dich zu enttäuschen, eigentlich sitzen wir in gar keinem Bunker. Wir haben
das
ein bisschen geflunkert.
Das ist, ja, dann.
Und zwar ist das hier unten eigentlich ein Deckungsgraben. Das hängt unter anderem mit der Deckenstärke zusammen. Mhm. Wir sind trotzdem, also es ist eine sichere museale Einrichtung, weil im Kriegsfall würde uns der Bunker hier keinen Schutz bieten. Mhm. Bunker ist halt ein allgemeines Wort. Wir selber benutzen das halt oft, weil wenn ich jetzt von Deckungsgraben spreche, Mörsertopf, Panzergraben, Deckungsgraben, Rheinäusener Art, dann klingt das für uns Experten erstmal besonders toll, aber alle anderen gucken uns erstmal mit einem Fragezeichen an. Gefunden haben wir die Anlage hier zusammen mit den Kollegen aus dem Raffaelshaus. Also die wussten eigentlich die ganze Zeit, dass sie da war. Bloß von außen war die als Spielgerät auf dem Spielplatz umhaust. Wir haben relativ zeitnah nach Vereinsgründung eine andere Anlage hier auf dem Gelände dokumentiert und sind eigentlich, wir haben einen ganz guten Eindruck hinterlassen, sonst hätte man uns nicht dazu geholt, als dieses Spielgerät erneuert werden sollte, und in dem Zug hat man auch ein Loch in die zugemauerte Bunkertür gemacht und wir waren quasi mit bei der Erstbegehung hier unten. Die Anlage wurde nämlich in den 70er Jahren verschlossen. Das ist halt mit vielen Anlagen im nicht nur im Rheinkreis Neuss, sondern allgemein passiert. Im Vorfeld waren die Anlagen meist frei zugänglich. Das heißt, wenn man sich mit älteren Generationen unterhält, also in Zons, wo ich natürlich auch viele Leute kenne, also die meisten Leute waren alle schon, bevor sie bei uns bei einer Führung waren, im Bunker, weil dann halt irgendwann in den 60er, 70er Jahren die Tür offen stand oder man hat sich einen Weg reingesucht. Und in den 70er Jahren kam halt so ein Gefahrenbewusstsein auf. Also wir nennen das heute Verkehrssicherungspflicht. Man muss so eine Anlage quasi schützen, damit zum Beispiel hier in dem Fall jetzt keine Kinder, die eigentlich oben auf dem Spielplatz spielen sollen, den Bunker hier erkunden. Passiert immer wieder. Ich glaube, zuletzt gab es mal in Karsten einen größeren Einsatz, wo wir auch Kontakt mit der Feuerwehr hatten und unsere Hilfe angeboten haben, wenn sowas nochmal passiert, weil für viele Anlagen im Rheinkreis Neuss haben wir halt tatsächlich schon einen Grundriss erstellt und könnten der Feuerwehr dann auch unterstützend Informationen zukommen lassen. Ja, so, jetzt muss ich den Bogen wieder zurückkriegen. Zum Raffaelshaus. Genau. Das Raffaelshaus ist ja eine Einrichtung, die sich der Kinder- und Jugendarbeit verschrieben hat. Und der Gedanke war halt, wir haben einen Bunker hier auf dem Gelände. Da muss man eigentlich irgendwas machen. Einer der Lehrer vom Raffaelshaus hat dann auch relativ zeitnah ein Konzept entwickelt. Und da die Kollegen zwar Spezialisten für Pädagogik sind und Erlebnispädagogik, aber nicht für Bunker, war dann für die der Schritt relativ nah, uns mit ins Boot zu holen. Und inzwischen sind es halt 4 Jahre, seitdem das Projekt gestartet sind, und wir waren von Anfang an mit dabei. Und es ist auch noch nicht beendet. Also hier passiert regelmäßig noch was. Also zum einen bieten wir Führungen an, die Kollegen vom Raffaelshaus. Und es wird auch noch die eine oder andere Veranstaltung geben. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr hier unten einen Vortrag angeboten. War auch sehr spannend. Und ja, wie gesagt, es besteht auch regelmäßig die Möglichkeit, die Anlage hier zu begehen. Wer dazu mehr Informationen finden möchte, kann auch diese auf unserer Homepage finden. Ist ganz einfache Adresse, luftschutzanlagen-rheinkreis-neuss.de.
Sehr gut, da gehen wir jetzt alle drauf und bringen den Server zum Glühen.
Ihr könnt auch gerne auf unsere Facebook-Seite gehen. Die Server halten was aus.
Die ist übrigens sehr, sehr gut, kann ich auch selber. Ich folge euch auch schon einige Jahre und muss sagen, ich fand es sehr interessant. Bin auf euch aufmerksam geworden, als letztens, ich glaube über den WDR, gesagt wurde, dass hier ein Bunker in der Neusser Innenstadt. Meine Frage ist, wie verliert man einen Bunker? Also ich habe schon viele Sachen verloren, aber ein Bunker ist jetzt noch nicht darunter gewesen. Wie funktioniert das? Also wie ist da die Geschichte?
Meinst du, weil er wiederentdeckt wurde?
Ja, genau.
Ja, das, das ist den Schlagzeilen geschuldet, dass sie schreiben, wiederentdeckt. Natürlich weiß die Stadt, wo ihre Bunker sind. Okay. Also man hat ihn nicht verloren. Man
okay, dann ist es gut.
Was man gerne verliert, sind die Schlüssel dazu.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja. Das ist wohl einfacher, den Schlüssel zu verlieren wie den Bunker. In dem Fall war es so, die Tür wurde mutwillig aufgebrochen von jemandem, der dort nicht zu suchen hat. Das ist einem Mitglied von uns aufgefallen, der in Neuss wohnt. Und wir haben die Vereinbarung mit der Stadt, dass alle Luftschutzanlagen, die sich bei denen auf dem Gebiet befinden, dass wir die betreten und dokumentieren dürfen. Mhm. Und dann anschließend halt wieder verschließen, um die Wegepflicht da zu erfüllen. Und genauso war das auch mit dieser Anlage, war für uns schon ein kleines Highlight, weil sie anders ist wie diese Deckungsgräben, die wir sonst immer sehen, in dem du jetzt auch gerade sitzt. War ein recht früh gebautes Bauwerk und war auch in der, ich sag mal, Nachkriegszeit als Proberaum genutzt und so haben wir dann auch mal einen Einblick oder einen tieferen Einblick bekommen in die Nachnutzung der Anlagen. Weil im Krieg hat er ja nur, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre als Bunker gedient. Aber in der Nachkriegszeit haben diese Bauwerke meist viele Jahre, 10, 15, 20 Jahre und vielleicht noch länger als Proberäume gedient, teilweise direkt nach dem Krieg als Notunterkunft. Also die Zeit nach dem Krieg ist mit Sicherheit genauso interessant wie die während des Krieges.
Ja, spannend. Gibt es eine Band, wo man weiß, dass die da unten ist?
Ja, tatsächlich.
Ach, okay.
Bei uns hat sich der Schlagzeuger, was ist der Schlagzeuger?
Ich glaube Bassist.
Ah, fast das Gleiche. Und zack, alle Bassisten und Schlagzeuger dieser Welt werden mich hassen. ja, es war die Neusser Band Voll auf die Nüsse. Eine okay. Deutsch-Punk-Rock-Band. Die sind unter anderem auch in Düsseldorf aufgetreten, wobei ich glaube, sie hatten nur 2 oder 3 Auftritte. War aber zu der damaligen Zeit normal. In Düsseldorf gab es auch, früher hieß, wurde Neuss ja auch als Vorort von Düsseldorf bezeichnet. Deswegen war das noch nicht mal so abwegig, dass die Jungs in Neuss aufgetreten sind. Unter anderem auf demselben Gig wie die Toten Hasen damals. Heute kennt man sie als die Toten Hosen.
Ja. Witzig. Ja, so klein ist die Welt. Ja, wir haben schon gerätselt, welche Band damals. Das heißt aber, ihr wart, bevor diese Wiederentdeckung war, wart ihr auch nicht in diesem Bunker. Ihr wusstet aber von der Existenz des Ganzen.
Ja, richtig.
Und hattet dann die Gelegenheit, da runter zu gehen.
Genau, richtig.
Die ihr dann auch genutzt habt.
Genau.
Jetzt, wenn ich an Bunker in Neuss denke, ich sage Bunker, wir haben ja gerade gelernt, es gibt verschiedene Kategorien von Schutzräumen. Denke ich immer an das, an den Bunker am hinten bei Burger King. Nicht Hamfelddamm. Nein. Hinten, Neuss, bei Henkel.
Also ich muss dazu sagen, ich bin ja noch zugezogener. Also ja. Ich fahre in Neuss auch regelmäßig mit Navi. Also
okay, es gibt auf jeden Fall einen oberirdischen Bunker. Aber ihr wisst jetzt
einen
nicht,
Hochbunker meinst du? Hm? Meinst du einen Hochbunker?
Genau.
Ja, da können wir jetzt einfach mal abgrasen, welche wir können. Vielleicht entdecken wir ja jetzt auch spontan einen neuen.
Ja. Berghäuschensweg meinst du?
Das kann gut sein, ja. Der mittlerweile ist der umfunktioniert zu einer Einrichtung, ich glaube eine Kirche.
Oder du redest, das ist nicht Neuss, das ist Düsseldorf.
Das ist Düsseldorf, okay.
Herd.
Dann bin ich falsch. Dann bin
das
ich
ist Düsseldorf Herd,
okay.
Die Bunkerkirche.
Genau.
Da ist auch der Burger King, genau.
Ja, ja,
okay. Das ist Düsseldorf Herd.
Ah, den konnte ich ja gar nicht kennen.
Ja, ja. Aber jetzt mal generell, wie viele Bunker ungefähr roundabout gibt es überhaupt in Neuss ist, oder im Rheinkreis Neuss?
Also jetzt Bunker oder Deckungsgräben?
Ich sage jetzt mal...
Sagen wir doch einfach Luftschutzanlagen.
Luftschutzanlagen, so.
Mindestens 70.
Das ist eine Menge.
Ja. Und das sind nur die öffentlichen. Da sind noch keine privaten bei.
Okay. Und bei den privaten sprechen wir aber auch aus Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg oder eher moderneren Anlagen, die irgendwelche...
Meistens Zweiter Weltkrieg. Im Kalten Krieg haben die Leute nur verhalten Bunker gebaut, weil die Gefahr halt so abstrakt war. Mhm. Es ist zwar damals schwer subventioniert worden, sich einen eigenen Atomschutzraum zu bauen, aber relativ wenig Leute haben das in Anspruch genommen. Also am meisten sind wir hier in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und da müssen wir auch nochmal unterscheiden, ob wir jetzt von den ganz normalen Luftschutzkellern sprechen. Die sind tausendfach in Neuss. Im Prinzip jeder Keller, der zur Verfügung stand, wurde als Luftschutzkeller hergerichtet. Heute sieht man davon relativ wenig, weil das ist alles provisorisch damals gelaufen und mittlerweile halt wieder zurückgebaut. Was man aber noch häufig sieht, ist an den Hausfassaden weiße Pfeile. Und den Zusatz vorne, hinten, Mitte oder einfach nur ein V und ein H, das sind Zeichen, die anzeigen, wo sich der Luftschutzraum im Haus befunden hat.
Okay.
Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass dort auch ein Luftschutzraum drin war. Also davon wird es Tausende geben und wie gesagt, Bunker oder Luftschutzanlagen, mindestens 70, die wir kennen und darüber hinaus die Dunkelzahl, ich mag sie bestimmt 100, 150, es wird viel sein.
So viele?
Ja.
Ja, vor einiger Zeit haben sie in Köln-Ehrenfeld ja so ein Bunkersystem entdeckt und das war auch so eine Welt unter der Welt. Ich weiß nicht, ob der davon, egal. Ist ja auch nicht euer Bereich. Genau. Also, lokal jetzt. Was wollte ich sagen? Genau. Sind diese Bunker heutzutage noch nutzbar? Also wenn jetzt quasi, weiß ich nicht, irgendjemand auf den Knopf drückt und wir ein leichtes Problem bekommen, würdet ihr diesem Bunker vertrauen?
Nein. Erstmal, das Gefahrenszenario hat sich komplett geändert. Keiner greift mehr mit Hunderten oder Tausenden Bombern an, die wahllos Bomben abwerfen. Das sehen wir jetzt in der Ukraine. Das passiert so nicht. Das ist unwirtschaftlich. Was kommt, sind Raketen und Drohnen. Ja? Und Raketen und Drohnen fliegen mit Sicherheit nicht zum Beispiel nach Zons oder hier zum Raphaelshaus, da wo die Bunker sind. Vielleicht nach Neuss. Aber was zerstören die denn in Neuss? Infrastruktur. Genau das sehen wir jetzt auch in der Ukraine. Ja, kritische Infrastruktur, das ist das A und O, um die geht es. Und dir hilft kein Bunker, wenn du hier zwei Wochen keinen Strom hast. Dann hilft dir nicht.
Mhm.
Ja? Also das ganze Schutzraumkonzept ist halt auch seitens der Bundesregierung nach der Wiedervereinigung vom Tisch. Und es hat auch Gründe, also das ist auch richtig so.
Okay.
Dazu kommt auch noch, auch im Zweiten Weltkrieg hätte der Bunker hier jetzt nur bedingt Schutz geboten. Ne? Also es war tatsächlich so, auch wenn über uns jetzt 1,40 Meter Stahlbeton sind, das ist zwar schon eine Hausnummer, aber bombensicher waren Bunker eigentlich erst ab 2 Metern zu einem Zeitpunkt X während des Zweiten Weltkriegs. Also am Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es militärische Bunkeranlagen, die eine Deckenstärke bis zu 9 Metern haben. Also auch Stahlbeton. Und die sind geknackt worden von den Bomben. Gegen Bomben, die hier in der Nähe fallen würden, also die jetzt Bunker nicht direkt treffen, hätte der hier auch Schutz geboten. Aber wie Stefan schon sagte, also heutzutage können wir so eine Anlage museal nutzen oder zum Beispiel um einen Podcast aufzunehmen. Aber also ich würde selber auch eher in meinen Keller gehen, wenn sowas passiert, oder mich aufs Dach setzen, als dass ich den Luftschutzbunker in Zons aussuchen würde.
Alles klar, gut. Also wissen wir Bescheid. Wir halten uns von Infrastruktur fern. Jetzt machen wir mal ein theoretisches Szenario. Ein neuer Bunker wird entdeckt oder ein neuer Bunker wird. Dann beginnt eure Arbeit. Wie sieht eure Arbeit aus? Was macht ihr Schritt für Schritt?
Wir kriegen die Information, irgendwo ist ein Bunker entdeckt worden. Dann nehmen wir Kontakt mit dem Eigentümer auf. Es geht nichts ohne eine Genehmigung, weil nur dann können wir die gewonnenen Daten auch verwenden. Sobald wir die Genehmigung haben, wird im Verein ein Termin ausgemacht, an dem möglichst alle teilnehmen können, die wollen. Das ist halt Teil der Vereinsarbeit. Und dann begehen wir gemeinsam diese Anlage. Wir haben entsprechende Schutzausrüstung dabei, das heißt vernünftige Schuhe, vernünftige Kleidung, genügend Licht, teilweise Messgeräte, um den Sauerstoffwert zu messen. Und dann begehen wir diese Anlage, gucken uns die genau an. Wir dokumentieren die insofern, dass wir sie ausmessen und dann eine Skizze, einen Grundriss anfertigen können. Sie wird fotografisch dokumentiert und zwar auch in einer vernünftigen Qualität, dass diese Fotos später auch aussagekräftig sind. Dann versuchen wir über den Eigentümer schon weitere Informationen zu kriegen. Vielleicht waren seine Eltern oder er selber dort drin. Vielleicht gibt es Fotos vom Bau und so weiter und so fort. Also das Ganze drumherum. Der Bunker an sich ist ja nur ein Bauwerk, aber mit Leben gefüllt wird er durch Geschichten, die darin geschehen sind und darum erzählt werden. Ja? Und darum geht es, das auch festzuhalten, ja? Mit dem Bunker dann zusammen zu verknüpfen. Wenn das dann alles geschehen ist, dann gehen wir vielleicht noch ins Archiv, schauen uns da weiter um, wenn wir da nicht schon Bestände gesichtet haben. Und dann wird es in einer Dokumentation von uns niedergeschrieben, weil auch ich erinnere mich in 3 Jahren nicht mehr daran, was dort unten geschehen ist, mit wem ich gesprochen habe. Deswegen schreiben wir es auf und dann haben wir halt zu dem Bauwerk eine entsprechende Dokumentation, die nie jetzt fertig ist, sondern wenn neue Informationen aufkommen, kann ich das einfach da wieder mit hinzufügen. Aber so bleibt auf jeden Fall etwas, weil viele Bauwerke werden ja auch mittlerweile abgerissen. Es ist kein Problem mehr, so einen Bunker wegzumachen. Bauland ist entsprechend teuer, da lohnt sich der Abriss häufig. Und wenn er dann weg ist, ja, dann ist er weg. Ne? Dann bleibt aber zumindest das, was wir dokumentiert haben für die Nachwelt, dass man damit weiter forschen kann, dass man einfach diese Information bewahren kann.
Gab es denn mal Erkenntnisse, die ihr, also du wolltest noch was sagen?
Ja, tatsächlich zu den Informationen auch noch. Also uns ist das auch relativ wichtig, dass wir diese Informationen teilen. Inzwischen sind wir zwar, also nicht aus unserer Aussage, sondern so werden wir immer betitelt, Luftschutzexperten. Aber es hilft uns ja nichts, wenn wir auf diesem Wissen quasi hocken und es nicht mit anderen teilen. Deswegen haben wir damals auch den Weg über Facebook gewählt, um da halt möglichst viele Leute zu erreichen und diese Informationen zu teilen. Das Schöne im Gegensatz zu einer Homepage bei Facebook ist auch, wir kriegen auch relativ viele Informationen wieder zurück von den Leuten. Das kam schon oft genug vor, dass Informationen zu einer Anlage uns mitgeteilt wurden, die wir halt vorher noch nicht hatten, oder sich auch Zeitzeugen gemeldet haben. Oder halt die Kinder der Zeitzeugen, so nach dem Motto, ja, meine Mutter hat gesagt, die saß damals im Bunker, sie möchte sich gerne nochmal mit euch unterhalten. Und dann kommen wir wieder zu diesen Schicksalen und Geschichten, die Stefan gerade auch schon ansprach, die den Bunker an sich eigentlich erstmal interessant machen. Und für uns ist diese Dokumentation der Geschichten genauso wichtig wie die Dokumentation der Ist-Zustände der Bunker, weil auch diese Geschichten 80 Jahre nach Kriegsende gehen irgendwann verloren. Das sind mehrere Generationen schon dazwischen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber meine Großeltern sind beide tot. Und ich kenne nur wenig Geschichten von denen aus der Zeit des Krieges. Und den haben unsere Großeltern nun mal alle mitgemacht.
Ja, die wurde so ein bisschen totgeschwiegen. Das war sehr schambehaftet. Gab es denn auch mal so, oder was sind so die größten Erkenntnisse, die ihr aus euren Forschungen in den Bunkern offengelegt habt?
Tja.
Das waren so viele.
Top 3.
Es ist schon einiges. Also erstmal, wie ich anfangs schon sagte, der Luftschutz ist ja so gut wie gar nicht bearbeitet als historisches Thema. Römer in Neuss, bücherweise, kein Problem. Aber Luftschutz, Weltkrieg, extrem dünn. Ja, und deswegen ist vieles, was wir bis jetzt erarbeitet haben, halt Neuland. Also wirklich, wie ich finde, wertvoll. Das sind einmal die verschiedenen Bunkerbautypen oder Luftschutzanlagenbautypen. Wir sitzen hier in einem Rheinhausener Deckungsgraben. Das lässt sich halt über Archive und über ganz viel Feldforschung beweisen, dass der halt so heißt, dass der vom Luftgaukommando rausgegeben wurde als Musterbauplan, um ihn so zu bauen. In Neuss ist er so oft gebaut worden, dass man ihn hier Neusser Panzergraben genannt hat. Auch das steht in den Archivunterlagen drin. Dann haben wir ganz fantastische Auswertungen fahren können über die Schulchroniken und die Fahrchroniken. Da haben nämlich die Chronisten aufgeschrieben, wie oft die Sirene ging während des Krieges. Und Sirene heißt immer, dass Flugzeuge in der Luft sind. Und gib mal einen Tipp ab, wie oft, Luftkrieg war 5 Jahre lang, von Mai 40 bis März 45, wie oft hat hier die Sirene
schwierig
getönt?
Also ich würde jetzt sagen, mindestens 3 bis 4 Mal die Woche, das kann man jetzt hochrechnen, dann sind wir irgendwie bei, ich liege wahrscheinlich komplett falsch.
Also es waren über 1600 Mal, dass die Sirene ging, ja, und dann haben wir aber daraus ein Diagramm gemacht und du siehst, dass die ersten Jahre relativ wenig und wirklich die letzten 1,5, 2 Jahre, da ging es ab. Da haben wir bis zu 100 Mal Alarm im Monat, das heißt also statistisch 3-mal täglich oder 1-mal, 6-mal täglich, 1 Tag Ruhe. Das sind ja nur statistische Werte, aber da kannst du wirklich diese Intensität des Luftkriegs bildlich darstellen. Und auch damit hat sich kaum jemand befasst. Wenn du heute mit Leuten sprichst, die selbst im Bunker gesessen haben, die erinnern sich meistens an diese schrecklichen letzten Monate, reden auch häufig davon, dass man tagelang im Bunker saß. Ja, das stimmt. Das war zum Einmarsch der Amerikaner, also die wirklich letzten Kriegstage hier. Da haben die Leute tagelang im Bunker gesessen. In der Zeit davor waren es häufig nur wenige Minuten, halt solange der Überflug dauert. Was aber nicht minder schlimm ist, weil wenn du halt nachts um 3 Uhr raus musst für 5 Minuten in den Bunker, wieder zurück ins Bett, um 5 Uhr wieder wach wirst, in den Bunker oder in den Keller gehst, ne, dann ist dein Schlaf unterbrochen. Der Tag ist im Arsch. Ja, und für die Leute ging das Leben ja weiter. Das heißt, die mussten morgens zur Arbeit, die Kinder zur Schule und so weiter. Da wurde keine Rücksicht drauf genommen.
Mhm. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, sie haben hier Tage verbracht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es ist doch sehr beengt. Wir sitzen jetzt hier gerade in einem, ich würde jetzt mal sagen, 12, 13 Meter langen Raum mit drei Bänken und einem Hochbett. Wie viele Menschen haben hier in dieser Luftschutzanlage gehaust?
Also hier in dieser Röhre, die du gerade beschrieben hast, saßen mindestens 50 Menschen.
50, okay. Ja.
Also dazu muss man aber auch sagen, also mindestens 50, weil wir wissen, dass Luftschutzanlagen eigentlich während des Krieges immer überbelegt waren. Und Kinder zählten nicht zu dieser Anzahl von Personen, weil Kinder nehmen im Grundprinzip im Bunker keinen Platz ein. Sie setzt man sich auf den Schoß oder zwischen die Beine. Und dementsprechend wird es hier deutlich voller gewesen sein. Jetzt die komplette Anlage hier besteht aus 4 Röhren. Also hier werden mindestens 200 Leute drin Schutz gesucht haben. Weil man jetzt auch sagen muss, du hast ja das Bett, was hier steht, erwähnt. Die Anlage hier auf dem Gelände muss man jetzt wieder besonders betrachten, weil die gehörte damals zum Raffaelshaus und das war Kriegslazarett. Also hier in den Häusern des Raffaelshauses waren halt verletzte Soldaten untergebracht und dementsprechend war das hier ein bisschen anders aufgeteilt. Also das Bett könnte hier drin gestanden haben. Es gab aber zum Beispiel noch eine Luftschutzanlage, die direkt an das Haupthaus angegliedert war, die über eine Rampe zu begehen ist, beziehungsweise in dem Fall nicht zu begehen, sondern die wurde halt genutzt für Patienten, die mit dem Bett da reingeschoben worden sind oder nicht mehr so gut zu Fuß waren.
Ja, absolut Wahnsinn, was sich quasi unter unseren Augen, also ich habe gerade eben schon gesagt, als wir hier auf das Gelände zugegangen sind, wenn man es nicht weiß, würde man niemals darauf kommen, dass sich so etwas unter unseren Füßen befindet. Ist ja auch super unscheinbar.
Ja, du siehst nur den Eingang, das Eingangsbauwerk. Das ist ja häufig auch überall in Neuss, siehst du halt irgendwelche Eingangsbauwerke. Wie es dann aber unter der Erde weitergeht, lässt sich auch für uns nur erahnen. Wir können da keine Prognose abgeben, nur weil man ein Eingangsbauwerk sieht. Das kann unter der Erde in alle Richtungen weitergehen. Die Größe ist nicht klar. Man muss es begehen, um zu wissen, was dort ist.
Wirklich spannend. Wir können. Möchte ich als geneigter Zuhörer, ich möchte mehr erfahren. Ich möchte über die Bunker von Neuss. Ich habe am Anfang schon gesagt, ihr macht auch Touren. Ist das nach wie vor, ich habe jetzt irgendwann mal gelesen, dass ihr einige Touren nicht mehr macht. Macht ihr aktuell noch Touren? Oder?
Ja, wir bieten aktuell noch Führungen an. Jetzt das nächste Mal, wo man uns treffen kann, ist der 10. September, ist der Tag des offenen Denkmals. Da betreuen wir dieses Jahr erstmalig 3 Anlagen. Zum einen gibt es es gibt leider keine Anlage in Neuss, die wir an diesem Tag aufmachen. Aber zumindest in Dormagen zu uns öffnen wir den Luftschutzbunker am Feldtor wieder. Das Raffaelshaus, also die Erinnerungsstätte hier, wo wir gerade sitzen, wird auch geöffnet sein. Da werden wir aber nur im Vorfeld vorbereitende Arbeiten machen können. Das werden die Kollegen hier vor Ort übernehmen. Dann öffnen wir in Dormagen-Gohr einen Luftschutzbunker, der wahrscheinlich auch nur dieses eine Mal begehbar sein wird, weil der liegt auf Privatgrund. Den haben wir aber vor einigen Jahren zusammen mit dem ortsansässigen Heimatverein begangen und konnten die Besitzer davon überzeugen, die dann zum Tag des offenen Denkmals zu öffnen. Und eine Anlage, die uns besonders am Herzen liegt, ist der Mörsertopf in Grevenbruch-Orken, der Nähe von Stefan. Den richten wir halt auch momentan immer noch her für Führungen und werden da die Möglichkeit bieten, den Bunker zu begehen im Rahmen einer geführten Wanderung zu verschiedenen Kriegsrelikten. Stefan erzählte ja schon vorhin von den Luftschutzpfeilen. Das ist nur eine Sache, die man im Rheinkreis immer noch überall entdecken kann. Es gibt noch viel mehr Sachen, die man quasi, wenn man einfach durch die Gegend läuft, entdecken kann, die an die Zeit des Zweiten Weltkriegs erinnern.
Und was erfahre ich auf diesen Führungen? Also was sind so die Themen, wie was kann ich da entdecken?
Also generell informieren wir die Leute über den Luftschutz im Rheinkreis Neuss. Also es ist halt eine eigene Geschichte, zum einen im ländlichen Raum, wie auch halt in den größeren Städten. Es gibt Informationen über die Anlagen und die Orte, wo die auch sind. Weil es gibt selten nur einen Bunker in einem Ort. Das sind meistens mehrere. Wir können zwar nicht immer alle zeigen, aber zumindest versuchen wir sie alle zu dokumentieren. Und was natürlich auch sehr interessant ist, sofern wir noch die Chance hatten, uns mit Zeitzeugen zu unterhalten, können wir natürlich auch deren Geschichten erzählen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich persönlich bei der Vereinsarbeit, die mich doch sehr berührt haben. Also wir haben uns mit vielen Zeitzeugen unterhalten inzwischen schon, versuchen das auch immer noch. Aber die Leute, mit denen wir uns unterhalten konnten, waren zu Kriegsende Kinder. Mhm. Das heißt, man kann jetzt rechnen, die Zeitzeugen werden halt immer weniger. Aber da gibt's halt Geschichten, die die Leute erzählen, die sie auch lange nicht erzählt haben oder noch gar nicht erzählt haben, die einen emotional halt sehr mitnehmen. Das sagte ja Stefan auch schon. Man erinnert sich immer nur so an so bestimmte Ereignisse. Also ich weiß nicht mehr, was ich mit 6 Jahren gemacht habe, so tagtäglich. Aber an bestimmte Ereignisse erinnert man sich ja ganz deutlich, weil die für einen selber halt sehr prägend waren. Und die Leute können sich vielleicht auch nicht mehr daran erinnern, was sie an dem Tag anhatten, als sie in den Bunker gegangen sind und irgendwas Besonderes passiert ist. Aber die Gefühle, die sie zu der Zeit haben, an die erinnert man sich auch 80 Jahre später noch. Und die Gefühle transportieren die Leute auch. Und tatsächlich versuchen wir halt im Rahmen von diesen Führungen diese Geschichten auch zu erzählen und wiederzugeben. Ja.
Okay.
Also spannend. Es lohnt sich auf jeden Fall, am Tag des offenen Denkmals bei uns vorbeizukommen.
Und kann man auch da einfach vorbeikommen oder muss man sich vorher anmelden? Muss man was buchen?
Eine vorherige Anmeldung wäre hilfreich für uns, damit wir das so ein bisschen abschätzen können, wie viele Leute halt kommen. Wir wollen ja auch möglichst allen Besuchern die Möglichkeit geben, die Anlagen zu begehen. Das geht zum einen über unsere Homepage, über die Seite des Tag des offenen Denkmals, auch zur Not über Facebook. Wir sind da ganz offen. Das ist auch das Schöne. Wir sind halt ein recht junger, dynamischer Verein. Wir stellen uns da gerne auf die Besucher ein.
Und wenn ich jetzt total nach den Touren noch mehr begeisterter bin und noch mehr für Bunker machen möchte, kann man bei euch dann auch direkt auf der Website eine Mitgliedschaft sich anmelden?
Direkt nicht, aber du könntest uns zumindest anschreiben und dann, wie das so in einer guten Beziehung ist, muss man sich erstmal ein bisschen kennenlernen und zu gucken, ob man zueinander passt.
Also mal
Essen natürlich gehen zusammen. Bei 43 Mitgliedern muss man natürlich auch gucken, dass die Leute halt quasi mit ins Team passen. Also uns war das auch immer ganz wichtig, bei unserer Arbeit darauf zu achten, dass wir in keine bestimmte Ecke geschoben werden oder der zugeordnet werden. Ich denke, das ist klar, dass wir keine Nazis sind und auch rechtes Gedankengut in unserem Verein nicht dulden. Das muss man wirklich definitiv so sagen. Weil die ganze Arbeit, die wir machen, das ist ja auch eine Form von demokratischer Bildung. Wenn ich Jugendlichen einen Bunker zeige und ihnen dazu was erzähle und dann vielleicht jemanden dabei habe, der sich daran erinnert, dass die Oma auch mal sowas erzählt hat, dann macht das viel mehr Eindruck auf die Jugendlichen, als wenn ich denen im Geschichtsunterricht zum x-ten Mal davon erzähle, dass in Hamburg Tausende von Leuten bei den Bombenkriegen starben, weil das ist zu weit weg. Ich meine, wir wollten ja eigentlich keine Werbung machen, aber da gibt es ein ziemlich gutes Buch auch mit Bezug auf Grevenbruch. Vielleicht will Stefan dazu was erzählen.
Hast du ein Buch geschrieben? Dann wärst du der dritte Autor dieser Staffel.
Ja, in der Tat. Ich habe ein Buch mitgeschrieben mit einem Freund zusammen über den Zweiten Weltkrieg in Grevenbruch in meiner Heimat. Und was der Jörn sagen möchte, ist, es geht darum, Geschichte begreifbar und erlebbar zu machen. Das ist das A und O, das ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn man in den Bunkern steht, in den Anlagen, dort die Geschichten hört, die sich darin zugetragen haben, was dazu geführt hat, dass sie gebaut wurden und. Du kannst unglaublich viel da reinpacken und die Leute sind aufnahmefähiger 4 Meter unter der Erde. Mhm. Ist einfach so. Du hast einen ganz anderen Bezug dazu. Und wie er sagt, jetzt irgendwas in Berlin oder sonst wo ist viel zu weit weg. Gerade für junge Leute ist das, glaube ich, viel interessanter, wenn sie was direkt vor ihrer Haustür sehen, hören, anfassen können, erleben können.
Habt ihr Kontakt zu Schulen? Also kommen Schulklassen auch mit? Cool.
Ja.
Super. Ja, super spannend. Wir können wahrscheinlich noch stundenlang hier drüber sprechen. Schaut euch auf jeden Fall auf der Website und auf der Facebook-Seite um. Ich kann die auch selbst nur empfehlen. Wie heißt dein Buch, hast du noch gar nicht gesagt?
Grevenbruch, der Zweite Weltkrieg.
Grevenbruch, der Zweite Weltkrieg. Gibt es wahrscheinlich in jeder gut geführten Buchhandlung.
Wenn es nicht ausverkauft wäre, ja.
Sehr gut. Ansonsten, wir freuen uns auf die zweite Auflage. Ja, eine sehr literarische Staffel, diese Staffel wirklich. Nee, sehr cool. Ja, also geht auf jeden Fall auf die Website, da habt ihr auch sehr, sehr coole Eindrücke. Da könnt ihr auch mit euch beiden direkt in Kontakt treten, habe ich ja selber auch gemacht. Und ansonsten Facebook jederzeit einfach mal anklickern und wir werden natürlich auch noch ein oder andere Posting machen, damit die Leute dann euch auch entdecken können, nicht nur auf Spotify, sondern auch live vor Ort. Ich danke euch, dass ich heute hier sein durfte und ja,
sehr vielen, gerne.
Vielen Dank.
Immer sehr gerne.
Gerne, gerne.
Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und macht's gut und bis zum nächsten Mal.